Herzlich willkommen zum dritten Teil, zum dritten Gang, ne? Drei Gänge, ne? Vier Gänge haben wir insgesamt, drei Gänge haben wir schon gemacht zum Römertopf und heute wollen wir uns wieder so ein paar Leckerlis da rausgreifen. Frisches aus dem Römertopf, geistliche Rezepte aus dem ersten Brief des Neuen Testamentes. Und mir fällt jetzt schon auf, dass es einfach richtig war, das auf diese Art und Weise zu machen und sich nicht irgendwelche Kapitel rauszupicken. Ne? Wir haben das schon gemerkt, also dass man eigentlich nichts auslassen kann aus diesem Brief. Wenn man das anders macht, besteht die Gefahr, dass man dann nur so seine Lieblingsthemen durchzieht, wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber betont. Und die anderen, diese unbequemen Sachen, die ja die Bibel in ihrer schonungslosen Klarheit auch aufdeckt, dass man die unter den Teppich kehrt. Aber wenn wir uns gedanklich und inhaltlich und auch inspirativ durch einen ganzen Brief bewegen, dann haben wir eigentlich das, was die Gemeinden brauchen. Ich glaube auch, dass das ein Mitgrund ist für so den einen oder anderen Missstand, den wir in unseren heutigen Gemeinden vorfinden. Man verweist sehr stark oder man bezieht seine geistliche Speise sehr stark aus Büchern. Nicht, dass ich etwas gegen Bücher habe. Ne, von Autoren. Es gibt gute Autoren, die gute geistliche Bücher schreiben. Aber die Gefahr ist, dass man sich dann nur so Bücher sorgt, die einem so liegen oder wo man ein Interesse hat. Und viele Dinge, die die Bibel sonst noch so lehrt, die kriegt man gar nicht mit. Ne? Und Paulus war es immer ein Anliegen der Gemeinde, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Auch die Sachen, die nicht so beliebt sind. Und ich denke, einige Missstände, die wir heute in unseren Gemeinden haben, ruhen auch daher, dass man nicht mehr gründlich durch die Schrift geht. Dass man dadurch auch an diesen unbequemen Sachen vorbeischifft und ja sich keine Meinung bildet und gewisse Lücken offen bleiben. Und dann sucht man sich halt den Rat nach irgendwelchen Lieblingsautoren, die eigentlich das bestätigen, was man immer schon geglaubt hat. Und schon hat man ein Problem mehr und noch ein Problem mehr. Aber das Wort Gottes ist vollständig, das Wort Gottes ist gut und es ist erhaben über alle anderen Auslegungssachen. Okay, steigen wir ein in unserem Brief und immer noch im ersten Kapitel. Das heißt, wir haben schon drei volle Schulungsteile gehabt und haben immer noch nicht das zweite Kapitel geschafft, was überhaupt nicht schlimm ist, einfach weil es so inhaltsreich ist. Ne? Kein Essen, was in drei Minuten gegessen wird, ist deswegen gut, sondern wenn das lecker ist, dann kann man sich gut an den einzelnen Köstlichkeiten so nach und nach aufhalten. So ist es auch mit dem Römerbrief. Und jetzt hatten wir abgeschlossen mit dem 22. und 23. Vers und wir widmen uns einem neuen Unterthema. Das Oberthema ist ja immer noch die Tatsache der Rechtfertigung aus dem Glauben und wir haben das gesehen heute Vormittag, dass es nicht um Gesetz geht, dass es um Glauben geht, dass es um Gerechtigkeit geht, aufgrund des Blutes Jesu. Wir haben gehört, dass Paulus sehr motiviert ist durch dieses Evangelium und er motiviert sich dann auch gemeinsam mit den Römern und will dieses Evangelium zum Thema machen, will es adressieren an die Leute in Rom und auf seinen Missionsreisen und beschreibt auch den Segen, den es beinhaltet. Er wird später noch einmal deutlicher darauf eingehen. Aber nachdem er den Segen beschreibt, den dieses Evangelium beinhaltet, kommt er natürlich auch auf die andere Sache zu sprechen, und zwar auf die Verachtung. Und zwar geht es jetzt gar nicht mal so sehr in erster Linie, was passiert, wenn ich das Evangelium verachte, das ist die letzte Schlusskonsequenz, sondern was passiert, wenn ich bereits im Ansatz schon den verachte, der es mir offenbaren will. Das heißt, wenn ich Gottes Bestrebungen, mir sein Evangelium zu zeigen, schon die kalte Schulter zeige. Es kommt noch nicht mal zu einer Offenbarung. Gott versucht im Ansatz eine Offenbarung zu vollziehen und ich sage gleich Stopp. Nein. Was passiert diesen Menschen, die Erkennbarkeit Gottes, die nun offensichtlich ist und auch dargelegt worden ist, in den vorhergehenden Versen schon sofort abblockt? Mit der Thematik beschäftigen sich die Verse 24 bis 32 aus dem ersten Kapitel. Um das nochmal so in seiner Gesamtheit vor Augen zu haben, werde ich einfach diese Verse nochmal lesen, dass wir so einen Gesamteindruck bekommen, bevor wir uns dann mit den Details beschäftigen. 24 bis 32 aus dem ersten Kapitel Römerbrief. Darum weil sie das verachtet haben, weil sie den Anflug der Offenbarung schon in ihrer Entstehung blockiert haben. Aus diesem Grund hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Hört, wie er das beschreibt. In schändliche Leidenschaften. Jetzt werden die beschrieben. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verehrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Um sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben in verkehrtem Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträgereien, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Und sie wissen auch, dass die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Die Folgen der Verachtung, hier sind sie offengelegt und das werden wir uns jetzt im Detail anschauen. Sie haben die Wahrheit Gottes in Lüge verkehrt. Sie haben das Offensichtliche Erkennbare in Abrede gestellt und haben die Lüge an die Stelle gesetzt. Sie haben dem Geschöpf gedient statt dem Schöpfer. Das haben wir auch heute Vormittag gesehen. Das Dritte Reich ist so ein Paradebeispiel dafür. Oder die Diktaturen sind solche Beispiele dafür. Darum hat Gott sie in diese schändlichen Leidenschaften hingegeben und dann wird dieser Verfall zum Ausdruck gebracht. Interessant ist, für uns nicht interessant, aber es geht unter in unserer heutigen Gesellschaft, dass diese Leidenschaften, die hier beschrieben werden, werde ich gleich nochmal einzeln drauf eingehen, mit schändlichen Leidenschaften erklärt werden, nichts anderes. Ja? Es ist heutzutage in unserer Gesellschaft gefährlich, das zu behaupten, aber man beruft sich hier auf die Heilige Schrift. Man beruft sich auf den, der die Leidenschaft erfunden hat und der gesagt hat, die Leidenschaft untereinander ist in dem Rahmen, für die ich sie gegeben habe und gestiftet habe, gut. Ja? Das ganze hohe Lied der Liebe ist voll damit, mit sehr illustrativen Begriffen, wie Leidenschaft ausgelebt werden darf und auch soll. Wenn aber diese Leidenschaft anders praktiziert wird, auf eine andere Art und Weise oder auch außerhalb dieses Rahmens, ist es eine Schande, nichts anderes. Und da kann man sich nicht hinstellen und sagen, es ist gut so, dass ich so bin. Es ist nicht gut. Nach dem Wort Gottes ist es nicht gut. Aber diese Sache ist nur eine Folge der Ablehnung Gottes, so wie viele andere Sachen auch. Es darf natürlich auch nicht den Fehler machen und den moralischen Zeigefinger heben und diese Sache so auf die Spitze treiben. Wir werden uns da jetzt mit beschäftigen, weil der Römerbrief das auch tut. Andere Sachen sind genauso verkehrt, ne? Und ich habe schon mit einigen Christen auch Diskussionen darüber gehabt und da wurde auch gesagt, dass diese Thematik in den Gemeinden so hochgehalten wird, empfand dieser Christ als ungerecht, weil andere Sachen sind auch schlimm. Ja, Diebstahl ist schlimm und Neid ist schlimm, ja. Jähzorn ist schlimm, keine Frage. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Hast du schon einmal einen Dieb gesehen, der sich mit mehreren Leuten zusammentut und auf die Straße geht und demonstriert? Wir fordern das Recht auf offene Kaufhäuser und zwar Tag und Nacht, 24 Stunden, denn wir wollen klauen. Haben wir gesehen? Das ist unsere Neigung, wir können nichts zu. Warum machen die Diebe das nicht? A, weil sie keine Lobby dafür haben. Und B, weil sie in ihrem Herzen ganz genau wissen, Diebstahl ist nicht in Ordnung. Selbst wenn es Atheisten sind, wissen sie das. Und sie kämen gar nicht auf die Idee zu sagen, alle Kaufhäuser aufmachen die ganze Nacht, wir haben das Recht auf freie Klauerei. Wir versichern uns irgendwie, man kann ja verrückte Sachen da zusammenspinnen, aber die Diebe kämen gar nicht auf die Idee. Aber die Leute, von denen hier die Rede ist, die machen eine Christopher Street Day, die machen Demonstrationen. Das macht die Sache so außergewöhnlich, in meiner Meinung nach. Das ist so der Unterschied. Ne? Und je mehr Lobbyarbeit betrieben wird und je mehr Befürworter die haben, desto weniger wird es in unserer Gesellschaft als das angesehen, als das, was es ist, nämlich als schändlich. So sieht's aus. Die Folgen der Verachtung. 1, Vers 24. Gott hat sie in die Begierden ihrer Herzen dahingegeben. Hinein, Dankeschön, Arnold, in die Unreinheit. Und das ist genau der Punkt. Sie haben sich Gott nicht übereignet, sie haben Gott ihr Herz nicht gegeben, also lässt Gott sie ölen. Ne? Und das ist eigentlich eine der schlimmsten Folgen. Der Mensch wird sich selbst überlassen. Ja? Es bewegt sich auch nichts mehr in seinem Herzen, es bewegt sich auch nichts mehr in seinem Gewissen. Wir werden das gleich bei 2 Vers 6 sehen, wenn ich über Verstockung rede, was da passiert. Ne? Es ist zwar noch irgendein Überrest da, es ist irgendein Widerhall da, aber es stumpft immer mehr ab und Gott greift nicht mehr ein. Ne? So zum Teil zumindest nicht. Sie machen so weiter und es werden immer mehr und es scheint immer so weiter zu gehen. Und das ist schon eine Fluchfolge an sich, dass der Mensch sich in seiner Sünde selbst überlassen wird. Wenn ich mein Kind sehe, dass es etwas Verkehrtes tut, etwas, was für mein Kind schlecht ist und etwas, was für unsere Familie schlecht ist, dann werde ich da reinrufen, dann werde ich aktiv, dann werde ich etwas sagen, dann werde ich etwas machen, ne? Aber je weiter das getrieben wird, je weiter man sich von Gott verabschiedet, desto mehr sagt Gott, bitte dann macht. Und dann wird aufgezählt, zu was das führt. Der Mensch wird sich selbst lassen in seiner Ablehnung. Gott, du könntest in mein Leben eingreifen, du könntest mich den guten Weg gehen lassen, aber ich gehe ihn selbst. Ich habe mich dafür entschlossen. Dann sagt Gott, dann geh ihn doch. Ich werde dich hin und wieder überall meine Boten aufstellen und werde dich warnen, diesen Weg nicht zu Ende zu gehen, aber ich werfe mich dir nicht mehr entgegen. Ich habe mich dir einmal entgegengeworfen, als ich Jesus auf die Erde geworfen habe, der ans Kreuz gegangen ist. Wenn du das nicht als Bremse, als Stoppschild siehst, dann geh den Weg. Ich rufe aber ab und zu rein und ich nehme mir das Recht, dich zu warnen durch laute Stimmen von wiedergeborenen Christen, die das Evangelium verbreiten, so wie Paulus das macht in Rom und ihren Augustfehn und sonst wo. Den Verse 25 bis 27 haben wir gerade zitiert. Was Paulus damit ausdrücken will, ist, dass diejenigen, die das Rettungsseil verachten, und nicht nur das, die das Rettungsseil nicht nur verachten, sondern sogar den Sumpf noch lieben, aus dem das Rettungsseil sie eigentlich herausziehen will, die brauchen sich nicht wundern, dass sie immer tiefer nach unten gezogen werden. Und die Verse 25 bis 27 fassen dann zwei Folgen des Versinkens oder zwei Folgen des Absumpfens zusammen. Und zwar sehen einige Ausleger, das ist nicht ganz eindeutig klar, aber ich möchte es zumindest nicht von der Hand weisen, schon dieses erste, dass selbst hier schon der Begriff Selbstbefriedigung hineininterpretiert wird, ne? Oder dass das darin gesehen wird. Denn sie schänden ihre Leiber an sich selber. Und nachdem man mehrere Übersetzungsmöglichkeiten und vom griechischen Urtext, nachdem man das aufgrund der Ursprache untersucht hat, ist es nicht auszuschließen. Es ist nicht eindeutig, aber es ist nicht auszuschließen, dass in Vers 24 auf sich gestellt Selbstbefriedigung mit gemeint ist. Aber was wir zumindest sehen ist, dass in der Selbstbefriedigung auch ein starkes Suchtpotenzial drin sitzt, welches auch über die Bekehrung hinausgeht. Und da merkt man, dass also die ursprüngliche Handhabung, ob das jetzt mit Vers 24 gemeint ist oder nicht, ja, auch eben diese katastrophalen Folgen nach sich zieht. Bis hin zur Pornografie, bis hin zur Internetpornografie. Heute ist es ganz, ganz einfach, da in Anführungszeichen auf seine Kosten zu kommen. Was aber ganz klar ist, ist der Vers 27 als eine Folgeerscheinung. Die Frage ist, woher kommt das jetzt? Gott bietet den Menschen an, nicht nur laut Römer, sondern laut des ganzen Neuen Testamentes, sein Herz mit dem Heiligen Geist zu füllen. Das Herz ist auf Anbetung angelegt, das Herz ist auf Verbundenheit mit Gott angelegt. Aber wenn man das nicht macht oder wenn man dieses Angebot nicht in Anspruch nimmt, dann entsteht im Herzen ein Vakuum. Aber ein menschliches Herz duldet kein Vakuum. Ja? Das Herz ist programmiert auf Erfüllung. Auf Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Auf Erfüllung mit dem vollkommenen Heiligen Geist. Aber da man dem Herz diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht schenkt oder ihm diese Erfüllung nicht gibt, versucht es, das nur mit vergänglichen Dingen zu kompensieren. Und das Dilemma des Herzens ist jetzt so, dass die vergänglichen Dinge die Vollkommenheit niemals erreichen können. Das Einzige, was vollkommen ist und was völligen Frieden und Befriedigung schafft im menschlichen Herzen, ist die Verbundenheit mit Jesus und die Innewohnung des Heiligen Geistes. Da werden wir im 5. Kapitel auch noch mal etwas drüber hören. Weil das aber nicht vorliegt, füllt sich das Herz jetzt mit vergänglichen Dingen. Aber diese vergänglichen Dinge erreichen das Niveau der Vollkommenheit nicht. Und darum fängt der Mensch an, nach einem Exzess nach dem nächsten zu jagen. Immer weiter, es muss immer weitergehen. Und der Kick, den der Mensch sich gibt, der muss immer weiter gesteigert werden, bis der Mensch sich selbst zugrunde richtet. Und dann spricht die Bibel in Vers 27 vom Lohn der Verirrung. Du hast es so weit getrieben mit deiner Sucht nach Kicks und du musstest es immer steigen, immer steigern. Wo bist du jetzt hingekommen? Und das hat Ausmaße angenommen, die meiner Meinung nach der Zeit von Sodom und Gomorra noch voraus sind. Ich habe Sachen gehört, das kann ich hier gar nicht sagen. Es ist nur so, dass zum Beispiel ein Gemeindegründer, der ein christliches Missionswerk in Holland betreibt, der macht eine christliche Drogenrehabilitationsarbeit, er kommt von Amerika, Floyd McClung ist sein Name, der hat gesagt, wenn Gott Amsterdam verschont, dann muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen, weil es noch schlimmer ist. Ne? Und ich könnte euch jetzt Details erzählen, aber ihr wisst selbst, was läuft. Man braucht nur die Zeitung aufzumachen und sich nur gewisse Sachen anzuschauen. Es ist schon teilweise jenseits unserer Vorstellung, was in diesem Bereich abläuft. Das Programm von Sodom, sexueller Verkehr mit Tieren, gang und gäbe, immer wieder und immer schlimmer wird das getrieben. Es geht so weit, dass einem schon vom Zuhören schlecht wird. Und es wird so bleiben. Ja, was passiert denn eigentlich? Das Heilige Geist hat, das Herz hat eigentlich in dem tiefsten Winkel seines Seins Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist schenkt ihm Frieden. Dieser Heilige Geist lässt es zur Ruhe kommen. Der Mensch verweigert dem Herzen aber dem Heiligen Geist. Und so gehen andere Dinge hinein. Und man merkt nach dem ersten Versuch, Friede kommt nicht. Ich muss das steigern. Ne? Und ich muss es bis ins Unermessliche steigern. Wer diesen Rhythmus beobachten will, der kann das am besten am Drogenkonsum erkennen. Weil man fängt mit einfachen Sachen an und dann werden die Drogen immer härter. Der Kick muss ja immer gesteigert werden, weil das Herz sich irgendwann an das eine Level schon gewöhnt hat. Erst ist es Hasch, Marihuana, dann kommt Koks dazu, dann kommt LSD und am Ende ist Heroin da. Und dann reicht das auch nicht mehr. Es ist nicht satt zu kriegen. Warum ist es nicht satt zu kriegen? Weil es erst bei Gott Ruhe findet. Und Augustinus, Kirchenvater aus dem 3. Jahrhundert, der es auch sehr weit getrieben hat vor seiner Bekehrung, hat nach seiner Bekehrung ein Schlussfazit über sein Leben gezogen und er sagt, unser Herz ist so lange unruhig, bis es in Gott Ruhe findet. Vorher wird es nicht ruhig. Ja? Wer also das Rettungsseil verachtet, braucht sich nicht wundern, wenn er immer weiter versinkt, wenn er immer weiter absumpft. Vers 28 bis 32. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben in den verkehrten Sinn, dass sie nicht tun, was Gott recht ist. Allein so der erste Satz in diesem 28. Vers, wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen. Du, ich will dich zum Gottesdienst einladen. Was? Ist doch wohl nicht dein Ernst. Sowas soll ich mir anhören? Es ist nichts. Ja? Genau unsere Zeit. Ne? Noch vor 50 Jahren hat man gesagt, nun, ist schön, dass du da hingehst. Ja, ist ganz toll, aber du, ich halte mich lieber zurück. Heute wird darüber abgelästert, ne? Es scheint das Letzte zu sein. Ne? Wenn heute einer in eine Talkshow kommt und sagt, ich habe mein Karma gefunden. Ja? Wenn irgend so ein Promi erzählt, dass er nach Indien gefahren ist, da hat er sein Karma gefunden, dann kommen alle Talkmeister und laden ihn ein und dann darf er erzählen und darf er erzählen und darf er erzählen. Ja? Wenn ein anderer Promi aber sagt, ich habe Jesus gefunden, dann wird das ein bisschen schwieriger. Es sei denn, man ist Nina Hagen. Ne? Die wird auch noch eingeladen. Und die macht dann auch Klartext. Fand ich ganz toll. Ne? Könnte ich jetzt vom Text abschweifen und euch da was erzählen, wo ich so sehr positiv beeindruckt war, was sie da gemacht hat. Aber in der Regel ist es doch wirklich das Letzte. Ne? Oder wenn denn die Arbeitskollegen erzählen, sie haben so einen Selbstfindungstrick gemacht. Oh, ich war auf so einem Meditativwochenende und da habe ich so spirituelle Erfahrungen gehabt. Und dann sagst du, ja, und ich war in meiner Gemeinde im Gottesdienst. Wie sie es für nichts geachtet haben, scheint das Letzte zu sein. Ne? So tun sie nun, was nicht recht ist. Voller Ungerechtigkeit. Und jetzt kommen die ganzen Aufzählungen, sparen wir uns an dieser Stelle. Was passiert eigentlich? Am Ende ist dem Herzen jetzt jedes Mittel recht. Wenn man diese Aufzählung einmal liest, das soll jetzt der Ersatz sein für ein Herz, was im Frieden ruht, weil es Gott gefunden hat. Das tauscht man gegen das, was Gott jemandem geben will, aus. Man tauscht klaren Wein aus mit Schlamm, mit Dreck, mit Jauche. Das ist im Prinzip ein guter Vergleich. Dem Herzen ist jetzt jedes Mittel recht. Und nicht nur das. Sie wissen, dass die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Hin und wieder meldet sich auch das Gewissen und reagiert darauf. Aber man macht einfach weiter und man hat auch Gefallen an denen, die es tun. Man dreht im Prinzip alles um. Alles, was vom Heiligen Geist als positiv bezeichnet wird, das ist jetzt negativ. Da ist eine christliche Schule in Bielefeld. Dann hat der Westdeutsche Rundfunk zwei Testschüler, ich drücke das mal so aus, in die Schule geschickt. Sie haben an dem Unterricht teilgenommen. Sie haben an den Gebeten teilgenommen. Sie haben an den Andachten teilgenommen. Sie haben an dem ganzen Unterricht teilgenommen. Und als sie wieder zurück waren, sind sie zum Westdeutschen Rundfunk gefahren, haben das auch erzählt, haben das relativ auch positiv wiedergegeben. Aber schon danach gab es einen Bericht vom WDR über diese Schule und da hieß es, die Georg-Müller-Schule in Bielefeld vertritt verfassungsfeindliche Tendenzen. Was war denn jetzt verfassungsfeindlich? Ja, dass vorher gebetet wurde. Ja, aber nur zum Gott der Bibel. Und auf die Moslems hat man da ja keine Rücksicht genommen. Was war verfassungsfeindlich? Dass man gesagt hat, die Erde ist nach 6 Tagen entstanden. Dass man gesagt hat, wir unterrichten zwar die Evolution, weil es der Lehrplan vorgibt, aber wir sagen euch gleich, dass wir nicht daran glauben. Aber vermitteln müssen wir euch dieses Wissen, weil Lehrplan uns dazu verpflichtet. All solche Aussagen wurden aufgegriffen von den Schülern, zum Westdeutschen Rundfunk getragen und das Urteil des Westdeutschen Rundfunk war verfassungsfeindlich. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Heute wird man für andere Dinge gelobt. Ne? Im Ruhrgebiet bekam jetzt ein CVJM, das ist ja eigentlich eine christliche Gruppe, das Landesverdienstkreuz. Jetzt fragt man sich, wofür haben sie das gekriegt? Ja, sie haben ihre Räumlichkeiten für eine Gruppe junger Moslems geöffnet, die dort eine Koranstunde machen können, weil das in ihrer Moschee zu konservativ ist. So bietet der CVJM Recklinghausen, glaube ich, ist es, oder Remscheid, ich muss nochmal recherchieren, was das war, jetzt jungen Moslems an, unter eigenem Dach eine Koranstunde zu machen, um die Lehren Mohammeds besser kennenzulernen. Das ist ja so toll, das ist ja so tolerant. Da hatte das Land Nordrhein-Westfalen nichts anderes zu tun, als diesen CVJM mit dem Landesverdienstkreuz auszuzeichnen. So läuft das Programm heute ab. Also das ist wirklich die ganze Problematik, das Dilemma des menschlichen Herzens. Alles, was negativ ist, wird positiv gewertet und alles, was positiv ist, wird als das Letzte hingestellt. Ne? Und der Wind, der uns entgegenwirkt, wird in Zukunft wahrscheinlich auch rauer werden. Was setzt der Mensch denn da entgegen? Wir haben es jetzt gehört, diese zwei Oberpunkte aus dem ersten Kapitel, die Herkunft und die Herrlichkeit des Evangeliums, dann die Tatsache der Rechtfertigung aus dem Glauben. Und jetzt werden wir uns mit der Notwendigkeit der Rechtfertigung beschäftigen. Dass man sich rechtfertigen muss, ist eine Tatsache, das hat Gott klar dargelegt, und zwar durch Glauben und durch nichts anderes. Der Mensch hat kein anderes Argument seiner Rechtfertigung vor Gott als der Glaube an das, was Christus getan hat. Und jetzt werden wir in den nächsten zwei Kapiteln, das ist eine ganz lange Rutsche, um es mal so auszudrücken, uns damit beschäftigen, warum das notwendig ist. Als erstes wird noch einmal eine Gegenposition aufgestellt, und zwar ist das der Maßstab der Selbstgerechtigkeit. Wir könnten jetzt die ersten 10 Verse lesen, aber ich werde mich der Zeit halber so Vers für Vers daran entlanghangeln. Darum in Vers 1, Kapitel 2, der erste Teil, wirft Paulus den selbstgerechten Menschen vor. Aus diesem Grund, weil Gott es klar gemacht hat, weil wir das alles jetzt gesehen haben, was passiert ist, kannst du dich nicht entschuldigen. Der gut bürgerliche Mensch, der das jetzt betrachtet, nicht die ganz Bösen, sondern sagen wir mal die religiösen Leute oder auch die Juden, die diese ganze Verfallsliste betrachten, die wir ja in den Versen 28 bis 32, oder man könnte schon sagen von 24 bis 32 vorgefunden haben, ist entsetzt. Das sind die Sünder. Aber ich bin das nicht. Ne? Ich finde mich in der Aufzählung nicht. Und weil ich mich da nicht finde, scheint es doch besser mit mir zu stehen. So schlussfolgert der gutbürgerliche Mensch. Und jetzt versucht er, seinen bürgerlichen Maßstab als Kriterium aufzustellen, warum er vielleicht doch bei Gott ankommen könnte, warum Gott vielleicht doch ein Auge zudrückt. Aber das steht entgegen des Evangeliums. Und nach seinem Maßstab fängt er jetzt an, auf diese Menschen herabzuschauen. Und wir sind auch möglicherweise in der Gefahr, das zu tun. Wir haben ja diese Auflistung, was die Leute alles machen, wie der Verfall zum Ausdruck kommt, jetzt hier vor uns liegen. Und wir könnten in der Gefahr stehen, auf sie herabzuschauen und zu sagen, was für Sünder sind das? Aber wir, sind wir besser? Ja? Wir sind besser dran. Sind wir gerechter? Wir sind gerecht gemacht. Und das Problem ist, dass der Mensch immer wieder anfängt, seinen eigenen Maßstab an Gottes Maßstab anzulegen oder seinen eigenen Maßstab als Kriterium hervorzuholen, um zu zeigen, ob er gut ist oder nicht. Aber der Maßstab, den wir anwenden, der ist nicht Gottes Maßstab. Immer wieder heißt es in der Bibel, ganz besonders im Psalm 119, aus diesem Gesichtspunkt allein ist er schon wert zu lesen, Herr, lehre mich zu wandeln nach deiner Gerechtigkeit, nicht meiner Gerechtigkeit, nicht mein Empfinden, ob das nun religiöser oder bürgerlicher Natur ist, ist entscheidend, sondern Herr, lehre mich zu wandeln nach deiner Gerechtigkeit. Und wir meinen immer, dass unser Gerechtigkeitsempfinden die Richtschnur ist für das, was gut oder böse ist. Wir merken das heutzutage auch in unseren Gemeinden. Da ist eine Gemeindestunde. Da haben die Ältesten möglicherweise eine unpopuläre Ansage. Möglicherweise geht es auch um Leute. Und dann haben die irgendetwas entschieden, von denen sie der Meinung waren, im Gebet, dass das jetzt so zu handhaben ist. Und plötzlich steht ein Gemeindeglied auf und sagt, das finde ich aber ungerecht. Und dann wird gefragt, warum findest du das ungerecht? Ja, das fühle ich so. Bauchgefühl ist anstelle von Gottes Maßstab getreten. Und woher kommt das Bauchgefühl? Aus dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden. Würden wir die Schrift kennen, würden wir diese eine oder andere Aussage möglicherweise gar nicht machen. Also unser Gerechtigkeitsempfinden, meinen wir oft, ist die Richtschnur für das, was gut und böse ist. Grundsätzlich ist das schon ein Problem für sich, aber noch schlimmer wird es, wenn unsere vermeintliche Gerechtigkeit uns Anlass dazu gibt, auf andere noch geringschätzig herabzusehen. Genauso haben es die Juden auch gemacht. Die Juden, von denen Paulus spricht, die Römer waren jetzt nicht damit betroffen, aber er führt sich ja kapitellang auf. Sie hielten ihre Gerechtigkeit für sehr hoch, da sie versuchten, den von Gott geforderten Maßstab zu erfüllen. Ja? Merkten aber nicht, dass sie am Gesetz immer wieder scheitern. Haben das Gesetz sogar noch höher gelegt. Wir haben gestern von den Pharisäern gehört. Ne? Also sie sagt, sie fühlten sich in der göttlichen Tradition, sie hatten das Gesetz, sie hatten Einblick über Gottes Willen, schauten jetzt auf die Heiden mit Geringschätzigkeit herab. Was Jesus davon hielt, hat er kapitelweise deutlich gemacht. Ein Beispiel finden wir in Matthäus 18, Verse 10 bis 14, lassen wir der Zeit halber aber auch aus. Gott sagt jetzt, du Mensch, mit deinem hohen bürgerlichen oder religiösen Maßstab, wer du auch bist, du darfst nicht richten. Und über den Begriff richten habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Das Wort richten kann man auf zweierlei Weise übersetzen. Leider ist die deutsche Sprache hier ein bisschen zu arm. Im Griechischen gibt es da schon die Variation. Und zwar gibt es diese zwei Spielarten des Richtens. Und zwar haben wir es A mit verurteilen zu tun und B mit einschätzen. Was Paulus hier meint, ist das Erste. Also, der Begriff richten kann zum einen verurteilen bedeuten, kann zum anderen aber auch eine Einschätzung bedeuten. Das Erste von beiden ist den Menschen verboten. Denn zum Ersten hat nur einer Recht. Gott, der selbst das Urteil spricht. Aber zum Zweiten sind wir aufgefordert, Dinge uns anzuschauen und sie gut und sachlich einzuschätzen. Wenn wir das aber nicht hinkriegen und sofort mit dem Urteil dran sind, dann sagt Gottes Wort uns im zweiten Teil von Vers 1, denn worin du den anderen richtest, darin verdammst du dich bereits selbst, weil du genau dasselbe tust, was du richtest. Gottes Wort sagt nun unmissverständlich zu denen, die sich selbst mit Wohlgefallen betrachten, so sagt das Rudolf Brockhaus, und daraufhin andere nach der ersten Variante richten. Gottes Wort sagt, du bist kein Deut besser. In Römer 2, Vers 22 bis 24 steht, du sprichst nun, man soll die Ehe nicht brechen und du brichst sie selbst. Du sagst, du verabscheust die Götzen, aber du beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn eurethalben wird Gottes Name verlästert unter den Heiden, so wie es geschrieben steht. Gott sagt uns, dass all die schlimmen Dinge, die die Überheblichen den anderen vorwerfen, im Prinzip sogar von ihnen selbst getan werden. Vielleicht nicht offensichtlich, aber auf jeden Fall verborgen. Denn worin du den anderen richtest, richtest du dich selbst, weil du in deinem Herzen das Gleiche tust. Und da ist uns sofort dieses Beispiel vor Augen, wo Jesus über Ehebruch spricht und sagt, wer eine Frau ansieht und im Herzen mit ihr ins Bett steigt, der hat bereits die Ehe mit ihr gebrochen. Da ist schon im Herzen etwas geschehen. Und genau das wirft Paulus hier den Menschen vor. Ob das hinterher genauso beurteilt wird wie der vollzogene Ehebruch, ist etwas anders. Aber das allein reicht aus, um mich vor Gott schuldig zu machen. Diese Neigung steckt in mir und steckt in uns allen. Und deswegen dürfen wir nicht geringschätzig auf die Leute herabschauen, die das eine oder andere tun. Und deswegen dürfen wir auch nicht geringschätzig auf die Leute herabschauen, die vorhin in den Versen des Verfalls angesprochen worden sind. Wir dürfen sie bemitleiden und wir dürfen ihnen sagen, es gibt einen Ausweg daraus. Das ist das Evangelium. Das Evangelium befreit dich nicht nur von den Folgen der Sünde, dass du von Gott dafür verurteilt wirst, sondern es bricht auch die Macht der Sünde. Aber eine geringschätzige Herabstufung ist völlig unzulässig, weil wir sofort und jederzeit zu all diesen Dingen selbst in der Lage sind. Vers 2 und 3 sagt jetzt, wir wissen, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Ganz egal, ob du es nur gewollt hast oder bereits ausgeführt hast. Die Bosheit des Menschen zieht das Verdammnisurteil nach sich. Selbst wenn es nur als Veranlagung in dir drin ist, ohne dass du es ausgeführt hast, stehst du bereits unter dem Urteil. Aber wie gut, dass es nach diesem Dilemma, was wir haben, dass wir vollständig unter dem Gericht Gottes stehen, Römer 8, Vers 1 haben. Denn da steht, nun gibt es kein Verdammnisurteil mehr für solche, die sich bemühen. Für solche, die einen hohen charakterlichen Anspruch haben. Für solche, die es nur gedacht haben, aber nicht getan haben. Nein, es gibt kein Verdammnisurteil mehr für solche, die in Christus sind. Das macht uns frei. Und das ist auch das Einzigste, auf das wir uns berufen können. Ich bin in Christus. Ich bin in seine Gerechtigkeit hineingetaucht. Habe meine eigene bürgerliche Gerechtigkeit als unzureichend erkannt, bin in seine Gerechtigkeit eingetaucht, habe das, was er für mich getan hat, für mich zu eigen gemacht. Darum steht über meinem Leben, über meine Ewigkeit kein Verdammnisurteil mehr, weil ich in Christus bin. Und solltest du es noch nicht sein, ich kenne euch nicht alle, ich bin gerne bereit, mit dir zu beten, mit dir darüber zu sprechen, dass du in Christus kommst, dass Christus in dich kommt, dass du nicht unter dem Urteil stehst. Was will Paulus jetzt damit bezwecken, wenn er sagt, alle sind schuldig, selbst die, die das Verkehrte denken oder die damit liebäumeln, es dann aber aus irgendwelchen religiösen oder bürgerlichen Gründen Gott sei Dank nicht zur Tat haben kommen lassen, selbst die stehen unter dem Urteil. Will Paulus uns jetzt damit sagen, ja, ihr müsst perfekt sein? Hat er jetzt einen perfektionistischen Anspruch? Nein. Es ist wieder das Gleiche, wie wir das herausgefunden haben, als wir uns gefragt haben, welchen Sinn hat das Gesetz? Es ist der gleiche Ton. Es ist das gleiche Ziel. Das Ziel dieser Verse ist jetzt nicht Perfektionismus. Also du darfst nicht mal etwas Verkehrtes denken, geschweige denn etwas tun. Nur dann bist du vor Gott angenehm. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist unter anderem, den Menschen zu der Einsicht zu verhelfen, dass er immer an sich scheitern wird. Dass er immer wieder begreift, dass er immer wieder versteht, dass er immer wieder kapiert, ich kann den Anspruch Gottes nicht einhalten. Ich schaffe es vielleicht mit der Tat. Aber wenn Gott sogar meine Gedanken verurteilt, die ins die auf sündigen Feldern spazieren gehen. Wie soll mir dann noch geholfen werden? Und wenn du so denkst, wie soll mir dann noch geholfen werden, denkst du genau das Richtige. Denn dann schließt sich gleich die Frage an, dann brauche ich doch einen Helfer, dann brauche ich doch einen Retter. Und darum singen wir Weihnachten, Christ der Retter ist da. Er ist der Helfer, er ist derjenige, der dich aus dem Dilemma befreit. Und er geht dir nach. Er macht es dir ganz einfach. Er verlangt von dir eben nicht diesen Perfektionismus, der sich über deine Taten bis hinein in deine Gedankenwelt abspielen muss. Er streckt dir durch Jesus die Hand entgegen. Er lässt dir sagen, Jesus hat für all das bezahlt. Jesus hat für all das gelitten. Jesus hat den Preis für deine Schuld bezahlt. Er wurde gekreuzigt, er starb, aber er ist auferstanden. Und vom ersten Atemzug deines Lebens streckt er dir seine Hand entgegen. Und du bist nicht unter dem Zorn. Du wirst bewahrt, du wirst geschützt. Und er bietet dir den Rückweg an. Was aber macht der Mensch? In Kapitel 2, Vers 4, er verachtet den Reichtum dieser Güte. Er verachtet den Reichtum dieser Geduld. Er verachtet den Reichtum dieser Langmut. Dabei sollte er doch wissen, dass diese Güte ihn eigentlich zur Umkehr treiben muss. Ich spuck Gott durch meine Gedanken und durch meine Taten ins Gesicht. Und was macht er? Er schickt mir Jesus, um mir zu sagen, ich vergebe dir das. Weißt du das? Und ich fange an, das zu verachten. Ich fange an, das von mir wegzudrücken, das von mir wegzuweisen. Ja, worin besteht nun die Güte Gottes in Bezug auf Buße? Diese Güte ist verknüpft mit den Begriffen Langmut, Geduld. Und es will uns sagen, dass der auch selbstgerechte Mensch gleicher Sünde schuldig ist und eigentlich auch eine gleiche Bestrafung verdient hätte, wie der in seinen Augen verkommene Sünder. Die Strafe Gottes bleibt jedoch erst einmal aus, denn die Strafe Gottes liegt auf Jesus und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und die Güte Gottes zeigt sich auch darin, dass der Mensch trotz der Verachtung Gottes und trotz der Verachtung Golgathas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt immer einen werbenden Gott vor sich hat, der ihn durch allerlei göttliche Aufmerksamkeiten wie Hilfe, Schutz und klaren Hinweisen zum Heil rufen will. Ein werbender Gott, der trotz der Verachtung der Menschen immer und immer wieder versucht, seine Hand nach dem Menschen auszustrecken. Der immer und immer wieder versucht, Jesus ins Spiel zu bringen, Jesus zu offenbaren, Jesus vorzustellen auf eine sehr eindeutige und klare Art. Und sagen wir mal, und diese Reaktion der Güte Gottes auf meine Sünde sollte mich doch endlich irgendwann mal einknicken lassen. Ich sage, Gott, ich zeige dir die kalte Schulter, du stellst mir einfach Jesus vor. Gott, ich beleidige dich durch das, was ich bin, durch das, was ich denke, durch das, was ich tue. Und anstatt, dass du drei Blitze vom Himmel runterschleuderst, die mich sofort erschlagen, streckst du mir die ausgestreckte Hand Jesu entgegen. Das bewegt mich jetzt. Und das ist ja auch der Grund, warum die meisten von uns zum Glauben gekommen sind, wo sie das kapiert haben, wo sie das gemerkt haben. Ja? William MacDonald sagt Folgendes zur Geduld. Er sagt, Geduld beschreibt die Tatsache, dass Gott die Bestrafung der Bosheit und die Rebellion des Menschen aufschiebt. Langmut ist seine erstaunliche Zurückhaltung trotz dauernder Provokation des Menschen. So antwortet Gott auf das, was wir machen. Und Gott sagt, treibt dich das nicht zur Umkehr, meine Güte, dass du eben nicht sofort vom Blitz erschlagen wirst, dass eben nicht sofort der Schlund der Erde sich auftut. Hier steht Jesus, er steht dazwischen. Aber wie reagiert der Mensch? Es geht weiter, Verse 5 und 6. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, was auch durch meine Güte immer noch nicht bereit ist, eine andere Richtung einzuschlagen, du häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zornes und auf der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem geben wird nach seinem Werk. Die Verstockung des Menschen bewirkt immer weitere zunehmende Unkenntnis. Als erstes und als zweites ein höheres Strafmaß. Je mehr ich erkennen kann von Gott, Ja, wir haben ja diese Erkenntnisstufen, das werden wir gleich auch noch sehen. Intuition, Gesetz und Evangelium. Je höher der Grad meiner Erkennbarkeit Gottes ist, desto schlimmer wird meine Unkenntnis hinterher, wenn ich es ablehne, und desto höher wird das Strafmaß. Grund ist die Verstockung. Jetzt möchte ich euch erklären, was Verstockung ist. Was ist Verstockung? Stellt euch vor, das menschliche Herz ist ein unaufgeräumtes Zimmer. Junggesellen wissen, wovon ich rede. Ich hab ja spät geheiratet und dann war das manchmal so, da bist du dann nachts um 2:30 nach Hause gekommen von irgendeiner Party oder irgendetwas anders. Alles war dunkel. Du bist fast ins Bett gestolpert, weil du merkst, irgendwie im Zimmer muss Chaos sein, weil gewisse Gegenstände da liegen, wo sie eigentlich nicht liegen sollten, und du bist mehr oder weniger mit Schwung in dein Bett gekommen, hast dich aber hingelegt und hast geschlafen. Und wenn dann morgens die Sonne durch die Jalousieritze strahlte und man schon die Jalousie so 10, 15 Zentimeter hochgezogen hat, dann sah man das ganze Chaos. Ne? Ah, nee. Und dann hat man dann natürlich gleich wieder zugemacht. Ne? Nochmal hinlegen, nochmal eine halbe Stunde schlafen, vielleicht räume ich später auf. So, und Verstockung ist so ähnlich. Stellt euch vor, dass das Herz eines Sünders ist ein unaufgeräumtes Zimmer. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und ich möchte bei dir wohnen. Das Evangelium trifft den Sünder und er erkennt diesen Zustand. Er sieht all den Müll seines Lebens in seinem Zimmer rumliegen. Und er hat jetzt die Möglichkeit, seine Herzenstür zu öffnen, und Jesus trägt den Müll sogar noch selbst noch raus. Was für ein Angebot ist das? Aber er fühlt sich entweder nicht würdig oder wertet das alles doch gar nicht als so schlimm. Er sieht es zwar, weil das Licht der Sonne den Zustand seines Herzens offenbar macht, das Licht des Evangeliums, welches ihr predigt, welches ich predige, welches entsteht, wenn ein Mensch sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Aber er macht jetzt Folgendes, er zieht einen Vorhang vor das Fenster. Das ist die erste Regung der Verstockung. Was passiert jetzt? Das Licht scheint noch, es scheint auch noch durch den Vorhang. Aber die Unordnung seines Zimmers ist natürlich jetzt nicht mehr so leicht erkennbar. Also ergibt sich so eine Situation, dass ein Mensch, ein Sünder, in einer evangelistischen Veranstaltung spricht oder ganz massiv eine Begegnung mit Gott hat, weil er von einem Christen angesprochen wird. Er erkennt seinen Zustand, und anstatt jetzt Jesus sein Herz zu öffnen und ihn bitten, den Müll rauszutragen, zieht er eine Gardine davor. Dann ist es erstmal eine Zeit lang Ruhe. Gott gibt nicht auf. Es kommt zur zweiten Konfrontation mit dem Evangelium. Möglicherweise steigt er in einen Bus ein und neben ihm sitzt einer, durchdrungen von der Liebe Gottes, mit einem klaren evangelistischen Auftrag. Er predigt ihm das Evangelium. Das Gleiche geschieht. Das Licht ist wieder da. Es ist noch hell genug, den Zustand seines Herzens zu offenbaren, und er sagt wieder nein. Er zieht den zweiten Vorhang dazu und dann den dritten und dann den vierten. Und irgendwann ist das Licht Gottes nicht mehr in der Lage, den Menschen seinen desaströsen Zustand zu offenbaren. Das liegt aber nicht an der Kraft des Lichtes, die geschwächt worden ist, sondern das liegt an seinen vielen Vorhängen, die er vorgezogen hat. Und das ist das Wesen der Verstockung. Und ich warne euch, als Evangelist muss ich das tun. Wenn ihr solche Leute seid, die das Evangelium mehrmals gehört haben und mehrmals mit Ablehnung darauf reagiert haben, steht ihr in der Gefahr, in diese Verstockungsgeschichte reinzukommen. Das führt dann dazu, dass irgendwann nochmal klar und vollmächtig gepredigtes Evangelium kommt, aber du merkst es gar nicht mehr. Du sagst, ich weiß gar nicht, was der Prediger hat. Ich weiß gar nicht, was die Bibel hat. Es ist doch alles in Ordnung mit mir, weil du es nicht mehr siehst. Weil du schon so viele Vorhänge davor gezogen hast, dass du nicht mehr in der Lage bist, das zu erkennen. Und genau davor warnt uns der Römerbrief, dass wir vorsichtig sind und unsere Herzen nicht verstocken. Auch im Hebräerbrief finden wir diese Aussage. Verstocket eure Herzen nicht. Zieht nicht einen Vorhang und noch einen davor, dass ihr es nicht mehr erkennt. Die, die solches tun, versinken im Chaos ihrer Schuld, versinken im Chaos ihrer Sünde, und sie werden gerichtet. Aber diejenigen, die dann dem Herrn ihr Herz öffnen, die dürfen mit ewigem Leben rechnen, wie es in 2 Vers 7 steht. Ewiges Leben, Gnade, Friede und unvergängliches Leben und Lohn ist dann die Folge. Jetzt finden wir hier noch den Satz, wenn wir jetzt sagen, Diejenigen, die Jesus angenommen haben, bekommen ewiges Leben. Und dann wird ein Zusatz eingefügt in Vers 7, nämlich die, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit und unvergänglichen Leben. Und schon wieder könnte der Verdacht aufkommen, heißt das jetzt doch, dass ich Werke tun soll, um gerettet zu werden? Paulus wiederholt sich mehrmals im Römerbrief, um ein für alle Mal klarzumachen, dass das nicht seine Absicht ist. Die guten Werke, die hier scheinbar gefordert sind, sind keine Forderung an den Menschen, sondern sie sind das Ergebnis eines wiedergeborenen Menschen, der Ja gesagt hat. Denn gute Werke erwirken keine Vergebung, sondern gute Werke belegen eine vorangegangene Sinnesänderung. Es sind also jetzt nicht die guten Werke, die das Heil bewirken sollen, sondern es ist ganz einfach. Eine echte Bekehrung bewirkt eine Sinnesänderung, die darauf bedacht ist, gute Früchte zu bringen. Eine Raupe kann nicht fliegen, aber ein Schmetterling wird fliegen. Und in dieser Weise betrachtet das gesamte Neue Testament den Bekehrten als einen Menschen, der begnadigt ist und der in seinen Anlagen, in seiner Genetik, er ist ja ein neuer Mensch geworden, eine neue Kreatur entsteht und er deswegen danach strebt, göttlich zu leben. Er sieht in ihm nie einen Gnadesuchenden, der sich durch Änderung oder gute Werke diese Gnade verdienen will. Ungnade und Zorn, denen aber, die streitsüchtig sind, die der Ungerechtigkeit nicht gehorchen, und Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, die Juden zuerst und auch die Griechen. Wir gehen hier einmal ganz kurz durch, beschäftigen uns dann noch mit dem 10. Vers, bevor wir eine kurze Pause machen und dann in den zweiten Teil des Abends gehen. Ungnade und Zorn, das ist sind zum Beispiel zwei Dinge, die die sogenannten Bekehrungsverweigerer, ich drücke das mal so aus, zu erwarten haben, die diese Gnade nicht in Anspruch nehmen. Die, obwohl das Licht Gottes kommt, Vorhänge vor ihre Herzensfenster ziehen, um das nicht zu sehen, ich will das nicht sehen. Die können das teilweise auch nicht ertragen. Je tiefer sie drin sind, desto schwieriger wird es dann auch für sie. Was erwartet sie? Ungnade. Ist ja auch logisch, weil sie haben die Gnade nicht gewollt. Und wer die Gnade nicht will, bekommt sie nicht aufgezwungen. Derjenige, der durch Gesetz gerecht werden will, für den gilt das. Aber auch derjenige, der das kategorisch ablehnt, ich brauche keinen gnädigen Gott, ach, was soll ich überhaupt damit? Ne? Was erwartet sie? Ganz einfach Ungnade und Zorn. Psalm 109 von David, der sagt David ganz pauschal und ganz platt, ist eine ganz einfache Kiste, eine ganz einfache Rechnung, Psalm 109, Vers 17, er liebte den Fluch, also komme er auch über ihn. Er wollte den Segen nicht, also bleibe er auch fern von ihnen. Und das zweite, Zorn, Trübsal und Angst, ist das, was die Menschen erwartet. Sowohl hier schon, als dann auch später in der Ewigkeit. Und dann sagt Paulus noch einmal auch, wie in Vers 16, die Juden betrifft das zuerst. Ja? Die Juden waren also auch als erstes in den Genuss gekommen, das Evangelium zu hören. Sie hatten ja einige Grundvoraussetzungen, die ihnen die Annahme des Evangeliums leichter gemacht hat. Aber die Fluchfolgen werden ebenfalls zuerst an sie herangetragen. Möchte ich nicht näher darauf eingehen, der Zeit halber, und möchte dann noch mit Vers 10 erstmal abschließen, wo es heißt, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden, wunderbare Worte, ne? Herrlichkeit und Ehre und Frieden all denen, die Gutes tun. Nochmal sei es gesagt, es geht nicht um Werksgerechtigkeit, sondern es ist eine Folge der Errettung. Genauso heißt es hier wieder, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Diejenigen, die einsehen, dass ihr Gutes tun keine Voraussetzung, sondern eine Frucht ist, die einzig und allein dem Samen des Heils entspringt, das haben wir in 2 Vers 7 gesehen, dürfen mit Herrlichkeit, mit Friede und mit Freude rechnen. Also zuerst hat Paulus von der Erkenntnis der Intuition gesprochen. Wir werden das gleich nochmal genau aufschlüsseln, was er damit meint. Aber jetzt wird er den Maßstab der Intuition anlegen. Eigentlich müsste man sagen, Paulus wird alle drei Maßstäbe anlegen im sogenannten Erkenntnisgrad. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie die Völker der Welt in welcher Situation sie sich befinden, und das nennt man Erkenntnisgrad. Auf welche Art und Weise Gott überhaupt erkennbar ist, wir werden das gleich einzeln aufschlüsseln, doch jetzt möchte ich mich erstmal mit diesen Worten beschäftigen. Der Maßstab der Intuition. Ich habe das heute Vormittag schon gesagt, wir haben einmal Psalm 111, Vers 4 und Prediger 3, Vers 11, wo ich euch erklärt habe, dass das Gehirn eine Gedächtnisdatei anlegt für jedes Wunder, das Gott in unserem Leben tut. Ganz wichtig, Psalm 111, Vers 4. Gott hat ein Gedächtnis gestiftet über seine Wunder. Jeder Mensch weiß das. Da hat mir Gott geholfen. Da wäre ich ohne das Eingreifen Gottes nicht mehr hier. Das Zweite, was Intuition beschreibt, ist Prediger 3, Vers 11. Da wird es ganz salopp gesagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Der Mensch weiß, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Er sagt das zwar immer wieder, weil er sich das selbst einreden will, aber in dem tiefsten Empfinden seines Herzens ist ihm das bewusst, dass die biologische Existenz nicht alles sein kann in seinem Leben. Und daraus sind dann ja auch, weil man sich von Gott gelöst hat, die ganzen Kulte und Religionen und alles, was es sonst noch gibt, entstanden, um eine Erklärung dafür zu finden, die man eigentlich nicht bräuchte, wenn man Gott annehmen würde. Aber man versucht das dann ohne Gott zu erklären, und das ist dann daraus entstanden. Und mit dieser Intuition werden wir uns jetzt beschäftigen. Paulus fängt schon mal gleich an in den Versen, warum ich hier gleich 14 habe, ich müsste aber mit 11 und 12 anfangen, und das lese ich deswegen auch erstmal. Denn, Vers 11, Kapitel 2, Vers 11 und 12, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Was will er uns jetzt mit Vers 12 sagen? Ohne Gesetz gesündigt heißt, es gibt Menschen auf dieser Welt, denen der göttliche Maßstab, sei es damals durch das Alte Testament oder heute durch das Neue Testament, noch nicht vermittelt worden ist. Deswegen wird dieser Maßstab an sie nicht herangelegt, auf eine gewisse Art und Weise. So drückt er das hier aus. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden nach dem Gesetz gerichtet. Sprach Paulus also vorher von der Erkenntnis der Intuition, so spricht er nun von dem Maßstab. Aber diese Intuition, von denen hier die Rede ist, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, denen also der Anspruch Gottes noch nicht durch biblische Fakten, ich komprimiere das mal auf diesen Satz, vermittelt worden ist, die werden nach dem Maßstab der Intuition gerichtet oder beurteilt werden. Was heißt das jetzt im Einzelnen? In den Versen 14 und 15 wird es erklärt. Hier schreibt der Apostel Paulus, wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Das heißt, sie haben kein Gesetz. Sie wurden noch nicht mit den Fakten des Neuen oder des Alten Testaments vertraut gemacht, aber sie tun es bereits. Und dann sagt Vers 15, sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert. Das Gewissen bezeugt es ihnen. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen. Halten wir also mal so fest, selbst staatliche Gesetze spiegeln dies wider. Ja, also Völker, die weder mit Christentum noch Judentum etwas zu tun haben, haben Gesetze herausgebracht, die eigentlich die Absichten Gottes widerspiegeln. Obwohl keiner zu ihnen ein Altes Testament gebracht hat. Obwohl keiner zu ihnen ein Neues Testament gebracht hat. Es ist in dem Gewissen der Menschheit verankert, dieses intuitive Bewusstsein des Wesens Gottes. Natürlich ganz verzerrt. Und natürlich nicht mehr so rein in der Form, wie wir das in der Bibel finden, das kann ja auch gar nicht sein, aber diese Überreste finden sich bereits wieder, was eben der Beweis ist, dass die Ewigkeit Gottes in den Herzen der Menschen schlummert. Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Das Verborgene der Menschen, darum geht es. In dem Herzen ist es verborgen, die Absichten Gottes, das Wesen Gottes, spiegelt sich in Überresten dort wieder. Und im Endgericht wird Gott jeden an seinen Offenbarungsgrad erinnern. Habe ich jetzt eine Folie hier gelöscht oder so? Das wäre nicht schön, aber wir kommen drauf. Was ist jetzt Offenbarungsgrad? Wir gehen einmal nach Jeremia 29, Verse 13 und 14. Ich suche das mal gerade raus, weil ich keinen Marker reingesetzt habe. Jeremia 29, 13 und 14 dazu. Da finden wir... Nee. Ja, ich bin in 28 gerutscht, deswegen. Ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr mich denn von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich auch von euch finden lassen. Das heißt, in meinem Unterbewusstsein ist ein Impuls. Das ist nur die Intuition. Stellt euch irgendeinen Menschen vor, der irgendwo auf Borneo oder auf irgendeiner pazifischen Insel lebt. Heute ist das kaum vorstellbar, dass es das noch gibt. Aber sagen wir mal so, vielleicht vor 400 oder 500 Jahren gab es das mehrfach. Und in seinem Herzen bewegt sich etwas, ein Impuls ist da, der ihn nach Gott fragen lässt. Und wenn er anfängt, danach zu suchen, wird Gott ihm die Informationen geben, die er braucht. Das ist die reine Information, der reine Antrieb, das muss einen Gott geben. Es gibt ein hochinteressantes Buch zu dieser Thematik, wer sich das aufschreiben will, möge das mal bitte tun, von Don Richardson, das heißt Ewigkeit in ihren Herzen. Und dort beschreibt er Begebenheiten, es ist ein Buch, was nur sich mit Recherchen beschäftigt hat, wo Menschen, die überhaupt keine Möglichkeiten hatten, das Evangelium zu hören, trotzdem drauf gekommen sind, dass Gott existiert, ja sogar, dass Jesus gekommen ist. Ein Beispiel möchte ich mal herausgreifen. Es gab einen, ich bringe immer diese südamerikanischen Indianerstämme durcheinander, Azteke oder Maya oder Imka, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er im Hochland von Peru gelebt und hatte irgendwann den Eindruck gehabt, das, was Gott fordert, sein Gott, nämlich diese Menschenopfer, ne, kann nicht mit einem barmherzigen Gott etwas zu tun haben. Und er hat sich in seinem Herzen, ohne jemals von einem Missionar darauf angesprochen zu werden, von diesem Gott abgewandt. Er hat ihm quasi sozusagen die Kündigung seiner religiösen Beziehung verabreicht. Ne? Hiermit kündige ich das Verhältnis zwischen dir und mir. Aber er hat in seinem Herzen gesucht, und weil er wusste, dass es noch einen anderen Gott gibt, hat er sich auf seine Knie gelegt, er hat das alles aufgeschrieben, katholische Missionare haben das dann um 1500 nach sowieso gefunden. Also er hat sich hingekniet und hat den Gott ohne Namen angebetet. Und als er das so gemacht hat, kamen ihm immer mehr Gedanken ins Herz. Gott hat ihm gesagt, ja, es geht über ein Opfer, aber nicht über dieses Opfer, was ihr bringt, ne? Dass ihr Menschen schlachtet und dann, man weiß ja von Berichten, dass irgendwelche Azteken den Menschenopfern das Herz beim lebendigen Leib rausgerissen haben, sondern ich selber bin zum Opfer geworden. Und so geht in den Aufzeichnungen das immer wieder weiter, dass er irgendwann Frieden findet bei dem Gott, dessen Namen er nicht kennt. Und als dann die Missionare 1550, 1570 dann nach Südamerika gekommen sind, nachdem dann der Kontinent entdeckt worden war und die Kreuzritter da und die Conquistadores, so hieß das ja auch, erstmal alle Azteken und Mayas niedergemetzelt haben, hat man die Aufzeichnungen von dem gefunden und war überrascht, wie die Leute, die er dann geschult hat, dem Evangelium sehr, sehr nahe waren. Ne? Also wenn man diesem Antrieb folgt, Gott zu suchen, wird Gott Informationen schicken, wie das auch immer aussieht. Der Mensch wird einsehen, jede Entschuldigung vor ihm wird zwecklos sein, wenn man nicht gesucht hat. Markus 4, Vers 22. Ich glaube, ich habe eine Folie vergessen. Das wäre ja sehr schade. Aber es macht nichts, werde ich euch das morgen nachreichen. Markus 4, Vers 22. Da heißt es, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll. Ne? Auch darum geht es. Ne? Auch das verborgene Bewusstsein, dass dort ein Gott existiert, wird ans Licht kommen. Und 1. Korinther 4, Vers 5 sagt so etwas Ähnliches. Zusammenfassung, es gibt drei Kriterien für das Gericht Gottes. Einmal das Kriterium über die Unerreichten, die nur ihrem Gewissen gefolgt sind, ihrer Intuition. Ja? Die das Gespür hatten, dass dort etwas ist und sich dann auf die Suche gemacht haben. Wenn sie das nicht gemacht haben, werden sie ohne Gesetz und ohne Evangelium gerichtet, werden nicht nach diesen Maßstäben gerichtet. Dann haben wir die Juden, die kannten das Gesetz, sie kannten das Alte Testament. Und der Messias wäre in ihren Schriften erkennbar gewesen. Und wieder geht es nur um eine Sache, um ein Kriterium, um Suche. Wenn sie sich nicht auf die Suche gemacht haben, weiter zu forschen, dann wird das Alte Testament sie richten. Und die christianisierte Welt, und jetzt merke ich, ich habe eine Folie nicht abgespeichert, die werden auf der Grundlage des Evangeliums gerichtet. So, jetzt versuche ich das mal zusammenzufassen aus dem Kopf. Intuition. Das betrifft alle Völker, die keinen Informationsgehalt haben aus der Bibel. Das gab es jahrhundertelang im Mittelalter und das gibt es heute auch auf irgendwelchen verstreuten Gruppen, auf irgendwelchen Inselgruppen oder vielleicht im Amazonasgebiet. Sie haben aber dieses natürliche Empfinden, dass dort ein Gott sein muss. Und wenn sie dem nachgehen, wird Gott es veranlassen, dass Informationen kommen. Wir wissen das zum Beispiel aus dem Islam sogar, dass Leute, die irgendwann feststellen, dass das mit dem Koran, dass der Koran keine Brücke ist zu Allah, dass sie auf übernatürliche Art und Weise Informationen bekommen, dass Jesus der Messias ist. Wenn sie anfangen zu suchen, ja, dann haben wir die Juden, die hätten im Alten Testament schon den Messias erkennen können und hätten sich danach ausstrecken können. Jesaja 53 ist eindeutig. Ich habe jetzt vor kurzem noch mit einer Frau gesprochen, die jetzt vor 3 Wochen in Israel war und die hat sich mit einem Rabbiner unterhalten und der hat ihr klar und deutlich gesagt, wir lesen Jesaja 53 nicht. Das ist ihr Testament. Aber sie lesen es nicht, weil es hat zu viel Unheil angerichtet in unseren Synagogen. So war seine Aussage. Und es wird eigentlich generell gesehen in den jüdischen Synagogen nicht mehr gelesen, weil da vom Messias die Rede ist. Und sie wollen es nicht. Es könnte ein Strahl der Wahrheit in ihr Herz fallen, aber sie lassen den nicht zu. Hier haben wir wieder diese Geschichte mit dem Vorhang. Und unsere westliche Welt, die ist am nächsten dran. Wir haben viel mehr als nur Intuition, als eine gewisse Empfindung. Wir haben auch noch eine klarere Offenbarung als die des Alten Testamentes. Wir haben das Evangelium. Und was meint ihr denn, wie groß unsere Verantwortung sein wird, wenn wir das von uns weisen? Seit Jahrhunderten hat Mitteleuropa, Deutschland und die zivilisierte Welt das Evangelium und wir lehnen es immer noch ab. Wir wollen immer noch nichts davon wissen. Und die Gefahr ist ganz, ganz groß, in der wir stehen. Der jüngste Tag wird den Menschen nach seinem Erkenntnisgrad und dessen Reaktion darauf beurteilen. Je nachdem, wozu ich in der Lage war, wenn ich irgendwo auf einer pazifischen Insel gewohnt habe, wenn ich da zu Hause war und Gott nicht erkennen konnte, dann ist es die eine Sache. Ne? Dann wird nicht gesagt, aber hör mal zu, du hast das Alte Testament gehabt oder das Neue Testament gehabt. Nach diesen Kriterien wird jetzt beurteilt, was Sünde ist oder nicht. Wenn ich aber in der Lage war, das ganze Neue Testament zu kennen und erst recht, wenn man es mir von klein auf mitgeteilt hat, wenn ich sogar ein Gemeindegänger war und dann noch Nein sage zu Gott, dann wird das Urteil schlimm sein und dann werden die Folgen katastrophal sein. Viel, viel schlimmer als für den, der nicht im Besitz des Neuen Testamentes war. Der Maßstab des jüdischen Gesetzes, darauf kommen wir jetzt wieder kurz zurück, in den Versen 17 bis 20. Irgendwie habe ich hier ein kleines Chaos, aber keinen Moment, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Hier ist es. Wenn du dich Jude nennst und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und grüßt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, maßt dir aber an, ein Leiter der Blinden zu sein und ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur Gottes und Wahrheit hattest. Also, wenn du meinst, du wüsstest es, nur weil du im Besitz dieser Gaben bist, im Besitz des Willens Gottes, es aber nicht tust, was bringt es dir? Paulus möchte an dieser Stelle fragen, und seine Frage geht jetzt an die Juden. Er sagt, du nennst dich Jude, aber bist du es auch? In Vers 28, im gleichen Kapitel heißt es, nicht der ist ein Jude, der sich zum Volk der Juden zählt, weil er das Aufnahmeritual an sich hat ergehen lassen, in dem Fall die Beschneidung, sondern der, der es lebt, der es zum Ausdruck bringt, der es deutlich macht. Paulus richtet sich an die Juden und er sagt, du nennst dich so, aber bist du es auch? Und wir können den Bogen spannen auch auf uns. Wir nennen uns Christen, aber sind wir es auch? Selbst in einer Gemeinde sagt Jesus in Offenbarung 3, Vers 1 an Sardes, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Nur weil du dich dazu zählst, aufgrund von irgendwelchen Ritualen, das kann dich noch lange nicht in Sicherheit bringen. Das kann dich noch lange nicht dazu bringen, dass du meinst, auf der richtigen Seite zu sein. Und die gleiche Problematik, die finden wir auch in unserer Welt, finden wir auch in der Welt der Evangelikalen. Zugehörigkeit spielt keine Rolle. Ihm zuhören und das tun, was er sagt, das ist das Entscheidende. Wir haben diese Problematik bei uns. Wir als evangelikale Christen, und wenn ihr diesen Begriff hört, mit den Evangelikalen sind die Wiedergeborenen gemeint, wir stehen im Prinzip auf dem Fundament der Erweckung aus den letzten 250 Jahren. Erweckung, das ist auch so eine Sache. Es heißt, es gibt da so eine schöne Anekdote, da heißt es, die erste Generation hat die Erweckung erlebt. Die zweite Generation hat die Erweckung noch in der Erinnerung unserer Väter, unserer Großväter. Die dritte Generation hat die Erweckung im Buchregal. Die vierte Generation fragt, was ist Erweckung? Die Problematik, vor der Problematik stehen wir. Was unsere Väter erlebt und erarbeitet haben, ist unser Erbe. Ich weiß nicht, wie diese Gemeinde hier entstanden ist. Der Baptismus in Ostfriesland, irgendwann um 1850, 1860 rum, so war es, wenn ich richtig informiert bin. Das ist unser Erbe. Und wir zehren von den Schätzen, die unsere Großväter, geistlicher Großväter und Urgroßväter damals gehoben haben. Wir bedienen uns. Aber führt uns dieses bloße Wissen nicht oft zur Überheblichkeit gegenüber anderen? Und Paulus zeigt nun in den folgenden Versen, in den Versen 21 bis 23, diese Dissonanz auf zwischen detailliertem Wissen und Tun. Er sagt, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man soll nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man soll nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes, dass du es hast. Aber du schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Das sind die Verse 21 bis 23. Und man könnte jetzt sagen, naja, das ist jetzt Gesetz, Tempel, das sind Worte an die Juden. Paulus zeigt ihnen wieder einmal, dass im Gesetz die Wahrheit nicht zu finden ist. Aber eigentlich, weil es im Römerbrief steht und weil es ein neutestamentliches Schriftstück ist, können wir den Bogen weiterspannen. Wir können sagen, diese Gruppe, also diese Worte werden zuerst an die Gruppe der Juden gerichtet, aber auch unsere evangelikale Gesellschaft ist hier eindeutig angesprochen. Wir haben ja in der Auslegung immer zwei Kriterien. Wir haben einmal den engeren Rahmen, da können wir sagen, das betrifft nur die Juden, aber wir dürfen auch einen weiteren Rahmen fassen und da sind wir eingeschlossen. Und wenn man diese Verse jetzt auf unsere Zeit überträgt, könnte man Folgendes sagen. Man übernimmt Diensttermine, schlägt aber alle Angebote zu eigenen geistlichen Weiterkommen aus und lässt sich nicht korrigieren. Man hätte die Möglichkeit, hier Schätze zu heben, bleibt aber arm, weil man nicht kommt. Man predigt gegen Diebstahl, man schimpft über Leute, die andere beklauen, man regt sich über Taschendiebe auf oder über Leute, die in der U-Bahn anderen Leuten irgendetwas wegnehmen, aber man gibt den Zehnten nicht und bestiehlt Gott dadurch. Gott bezeichnet das als Diebstahl, wenn man nicht bereit ist, dieses Mindestmaß an Zuwendung Gott zuzuteilen. Malachi 3, Vers 8 bis 10. Ich möchte das an dieser Stelle einmal lesen. Letzte Buch im Alten Testament. Schwer zu finden, wenn man bei Mose anfängt, aber wenn man sagt, ich habe Matthäus und blätter einfach zurück, dann ist es leichter. Malachi 3, Verse 8 bis 10. Ist es richtig, dass ein Mensch Gott betrügt, wie er mich betrügt? Ihr spricht, hey, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid auch ihr verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich anschließend nicht des Himmels Fenster öffne und euch den Segen herabschütte in Fülle. Wäre jetzt auch wieder eine Beurteilung, eine Predigt wert, aber ich möchte es nur kurz in dieser Aufzählung mit einfügen und habe was Interessantes gefunden. Das spricht für sich. Die beste Predigt über Opfern und Spenden und Kollekte sammeln, die ich je gehört habe. Die haben wirklich viel gegeben, wenn man sich die anguckt. Ne? Die haben was verstanden. Ja, man wettert gegen den moralischen Missstand der Welt und versagt vor dem Nachtprogramm von RTL 2. Man beklagt die Götzen der unzivilisierten Welt, bedient sich aber Bräuchen aus heidnischen Religionen, bis in unsere christlichen Kreise hinein. Letztens habe ich etwas gehört, da ist wieder eine neue Welle unterwegs, die nennt sich Soaking. Hast du mal gehört? Soaking. Ist ein Mischmasch aus Anbetung und Lobpreis und, ich sag's mal so, New Age. Dann erklärte mir ein Bruder, ne, wie sagen die Russlanddeutschen doch so schön, wenn jemand bei den Pfingstern ist, der ist jetzt bei der fröhlichen Richtung, also ein Bruder aus der fröhlichen Richtung, die viel Gutes haben, möchte ich auch dabei sagen, aber der erklärte mir, ja, ich war bei einem Soaking-Meeting. Ich sage, was ist das denn? Ja, das musst du dir vorstellen, da ist man dem Heiligen Geist ganz nah. Ich sage, ja, dann erklär mal. Ja, dann legt man sich auf den Boden und über dir stehen 5 Leute, die beten für dich und du wirst dann in eine andere geistliche Welt transferiert. Und was machst du? Ja, ich liege einfach da und genieße das und ruhe da so aus. Ich sage, ah, interessant, ne? Also, es gibt ganz interessante Sachen. Ich drücke es mal so aus. Man rühmt seine biblische Rechtgläubigkeit und dogmatische Erkenntnisse und da lässt es aber praktische Wahrheiten des Evangeliums auszuleben. 1. Johannes 3, da sagt Johannes ganz klar, ne? Dass die Theorie das eine ist, aber die Liebe, das ist eine Sache von Tat und Wahrheit. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 17 und 18 dazu. Wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben, schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Darum, liebe Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und weil das so ist, in Vers 24, weil wir alles wissen, wie gesagt, im engeren Rahmen sind die Juden gemeint, aber im weiteren Rahmen können wir uns genauso damit auseinandersetzen, weil wir meinen, wir liegen richtig, aber es ist keine Liebe da, es hat keine praktische Auswirkung und wir sind selber nicht besser, weil das so ist, in Vers 24, wird der Name Gottes unter den Heiden gelästert. Ihr seid der Grund, sagt Paulus, in erster Linie wirft er das den Juden vor, aber im weiteren Rahmen können wir auch das an unsere eigene Weste heften. Der eigentliche Grund, warum Gott gelästert wird, ist die Inkonsequenz des Gottesvolkes. Die Christen, ihr Name und ihre Inkonsequenz und die damit verbundene Flucht der Heiden vor Gott. Der Grund, warum die Heiden den Namen Gottes lästern, liegt in der Inkonsequenz des Volkes Gottes, damals wie heute. Das wird bezogen auf die Christenheit noch deutlicher als beim Vorwurf an die Juden. Denn der Name Christen leitet sich vom Namen Gottes ab. Wie ist der Name Gottes? Mit welchem Namen hat er sich auf der Welt, auf der Erde offenbart? Jesus Christus. Von dem haben wir unseren Namen. Und die Ungläubigen des 21. Jahrhunderts denken ganz oft, wenn Christus so ist, wie ihn die Christen vorleben, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Und jetzt kommt die ganze Latte der Missstände, die im Namen der Christenheit verübt worden sind. Und zu Recht werfen uns in evangelistischen Gesprächen die Ungläubigen vor, Inquisition, Kreuzzüge und neuerdings auch Missbrauchsskandale. Furchtbare Sachen im Namen Gottes. Ja? Das ist ein Vorwurf, den Paulus hier aufgreift. Er adressiert die an die Juden, aber als er das geschrieben hatte, war es 56 nach Christi. Und die 1950 Jahre, die dann noch kommen, die waren ihm nicht bewusst. Würde er heute leben, würde er das mit Sicherheit an uns addieren. Was ist das Problem? Man beruft sich, die Juden haben das so gemacht. Wir haben das Gesetz. Wir haben die Beschneidung. Und das fängt man an, sich auf das zu berufen. Man meint, zum Volk Gottes zu gehören, weil man sich auf das Bundeszeichen beruft. Im Alten Testament war das die Beschneidung. Das war das Bundeszeichen oder auch das Zugehörigkeitszeichen. Paulus sagt aber in Vers 25, die Beschneidung ist gut an sich. Sie nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du das aber nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Die Juden verließen sich also auf ihr Bundeszeichen, auf ihre Beschneidung, auf ihr Ritual, auf ihr Zugehörigkeitszeichen. Für sie dokumentierte dieser Vorgang jetzt die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und auf die Zugehörigkeit haben sie sich berufen. Was willst du eigentlich? Wir sind beschnitten. Wir gehören zum Volk Gottes. Die Beschneidung beweist es. Gott sagt aber eindeutig, nicht die Beschneidung beweist eure Zugehörigkeit zum Volk Gottes, sondern das Leben danach. In Wirklichkeit sollte nämlich die Beschneidung das sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Haltung dokumentieren. Und das ist mit Taufe und Übergabegebet ganz genauso. Es ist nur ein äußeres Zeichen einer inneren Haltung. Wenn die innere Haltung nicht da ist, nützt das äußere Zeichen überhaupt nichts. Und dieses falsche Denken, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Volkes Gottes. Nehmen wir mal ein Beispiel. Was dokumentiert denn ein Spieler von Bayern München, sagen wir mal Bastian Schweinsteiger mit seinem Trikot, dass er zu Bayern gehört? Aber dieses zu Bayern gehören verpflichtet ihn auch so zu spielen, dass er da reinpasst. Ja? Das Gleiche will auch die Beschneidung dokumentieren. Es soll nicht dokumentieren, dass du dazugehörst, sondern es soll dokumentieren, dass du das auch lebst. Und das Übergabegebet und die Taufe ist genau das Gleiche. Und ich werde gleich noch etwas dazu sagen. Ich liste das mal einmal in einer Tabelle auf. Ne? Das ist oft, was man so meint. Ne? Warum macht der Trainer so einen Stress? Ich bin doch beim Startschuss losgelaufen. Und ganz oft höre ich das, wenn ich bei einigen Sachen nachhake. Du, ich habe mich damals bekehrt. Ja, das ist ja toll. Aber was hat das ausgelöst? Du, ich habe damals ein Übergabegebet gesprochen. Was ist das? Und wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Ich habe so den Eindruck, dass das Übergabegebet immer mehr zu einem freikirchlichen Sakrament wird. Ich werde euch gleich erklären, was ein Sakrament ist. Ja? Denkt mal über den Satz nach. Wenn das nicht mit Leben, wenn das nicht mit einem bewussten Entschluss verbunden ist, dann sind wir drauf und dran, es zu einem Sakrament zu machen. Du komm mal nach vorne, sprich mir das mal nach, ob du das jetzt verstehst oder nicht, ist erstmal egal, aber Hauptsache, du hast es so und so gebetet und jetzt bist du ein Christ und bei der nächsten Gelegenheit stecken wir dich in 1,20 Meter tiefes Wasser. Wenn man so, ich habe das ein bisschen ironisch das charakterisiert, wenn man so damit verfährt, hat die Freikirche ihr erstes Sakrament. Wir sagen, die Katholiken, Sakramente, das geht überhaupt nicht. Ne? Was machen die da? Letzte Ölung und Ave Maria und was da alles gibt. Gott, ja, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Aber im Prinzip haben wir unser Sakrament auch schon. Versuche es mal aufzuschlüsseln. Das falsche Verständnis für das Bundeszeichen. Im Volk Gottes. Da haben wir einmal die verschiedenen Bezeichnungen für Volk Gottes. Durch die ganze Geschichte der Gläubigen. Ich drücke es mal so aus. Durchgehend vom Alten Testament bis heute. Da haben wir also zuerst die Juden. Was war ihr Bundeszeichen? Die Beschneidung. Sie sagten, die Beschneidung dokumentiert unsere Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Ist nicht falsch, aber eigentlich will Gott sagen, nein, mit der Beschneidung dokumentierst du, dass du mir gehörst. Ja? Dass du abgeschnitten bist von dieser Welt. Dass du anders bist. Das, bitteschön, will ich damit dokumentiert haben. Nicht, dass du zu denen gehörst. Dann kam die katholische Kirche. Ihr missverstandenes Ritual waren die ganzen Sakramente. Was ist ein Sakrament? Oh, da gäbe es viel drüber zu sagen. Ich möchte es eigentlich nur auf einen kurzen Satz herunter reduzieren. Ich mache etwas, was ich eigentlich nicht verstehe, aber weil ich das mache, bringt mich das in gewisse Segnungen hinein. Ich lasse mich ölen mit der letzten Ölung. Ja. Ich lasse mich taufen. Und wenn du Leute aus der katholischen Kirche fragst, wieso bringst du eigentlich dein Kind zur Taufe? Ja, damit es dazugehört. Man merkt, man versteht das gar nicht. Aber es wird schon richtig sein. Wir lassen dieses Ritual über uns ergehen, weil das bewirkt irgendetwas. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet. Ne? Dann haben einige gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und dann entstand die evangelische Kirche oder die Protestanten. Und die haben auch ihre Rituale, die eigentlich ursprünglich gut gedacht waren. Zum Beispiel nehmen wir mal den Begriff Konfirmation. Die Konfirmation ist ein Unterricht Die 13- und 14-Jährigen wurden in dieser Konfirmationszeit an das Neue Testament herangetragen mit dem Ziel, dass sie sich bekehren. Das ist eigentlich der Hintergrund der Konfirmation gewesen. Sie sollen so viel erkennen aus dem Neuen Testament, dass sie Ja zu Jesus sagen, und das gipfelte dann in dem Konfirmationsabendmahl. Dann waren sie berechtigt, das Abendmahl zu nehmen, dann waren es Christen. Was ist heute daraus geworden? Ja, man kriegt Geschenke, man kriegt ganz viel Geld und man muss da so eine Zeit beim Pappen, so haben wir früher gesagt, man muss 2 Jahre beim Pappen absitzen und muss das über sich ergehen lassen und am Ende ist man konfirmiert, auch wenn man an Gott nicht glaubt, aber man war ja konfirmiert und irgendwie könnte es ja dann reichen, wenn man mal sein Leben hier auf der Erde beendet. Punkt aus. Das ist sakramentales Verständnis. Es könnte ja reichen, man hat ja sowas mal hinter sich gebracht. Ja, und dann kommen die Evangelikalen, das ist der Sammelbegriff für alle Wiedergeborenen. Die haben eben das Übergabegebet. Wenn es eher nicht gemeint ist, ist es in Ordnung. Aber wenn es zu einem freikirchlichen Sakrament verkommt, bewirkt es überhaupt nichts. Dann bewirkt es genauso viel wie die Konfirmation, wie die Sakramente oder wie die Beschneidung, nämlich gar nichts. Denn dieses Übergabegebet muss einen Entschluss widerspiegeln. Und dieser Entschluss zeigt sich dann in der Folgezeit. Selbst bei der Taufe ist es so. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe von einer Gemeinde gehört, da werden alle mit 15 getauft, ob die bekehrt sind oder nicht. Mit 15 ist bei uns die Taufe. Und dann frage ich, ja, was ist denn mit den Leuten, die getauft werden? Ja, wir hoffen ja mal, dass sie dann später auch gläubig werden. Ich sage, hallo? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Aber das läuft schon in unseren Freikirchen. Alle mit 15 rein ins Taufbecken, ob die wollen oder nicht. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen Nachdruck machen. Keine Ahnung, ich war noch nicht live dabei. Aber wir sehen, wie die eigentlich guten Dinge, die etwas anderes eigentlich dokumentieren sollen, eigentlich etwas ganz anderes ausmachen. Man kann es einfach vergleichen. Wie ist das denn mit den Ritualen, mit den Bundeszeichen, mit den Zugehörigkeitszeichen? Man kann es am besten mit der Ehe vergleichen. Was macht eine Ehe aus? Die Erinnerung? Ja, wir haben 1957 am 3. März geheiratet. Schön, du hast ein Datum. Aber hast du auch eine wirkliche Ehe? Ja, wir haben eine Ehe. Schließlich kann ich mich an ein Hochzeitsdatum erinnern. Okay, wir merken schon, passt was nicht, ne? Oder ist es der Ehering? Du, ich bin verheiratet, ne? Ich habe den Beweis, hier ist mein Ehering. Ja, aber lebst du diese Ehe auch, ne? Oder machst du es, wer war das? Sido? Bing, hübsches Ding, ich vergesse den versteck den Ehering oder so, ne? Das ist was ganz anderes. Oder vielleicht der Namenswechsel? Wir merken schon, ne, dass das vorne und hinten nicht passt. Was Paulus damit sagen will, die Beschneidung nützt überhaupt nichts, wenn es nur ein Ritual ist. Und das Übergabegebet nützt auch nichts, wenn es nur nachgeplappert ist. Wenn darauf nicht etwas folgt oder wenn nicht etwas Vorausgegangenes ist. Und jetzt machen wir es mal mit Heinz Schumacher, um das zum Abschluss zu bringen. Der sagt ganz einfach zu den Versen von 17, 21, das werden wir gleich auch mal machen. Er gibt uns folgenden Rat, um wie wir den Text richtig verstehen können. Er sagt, setzen Sie immer dann, wenn in diesem Text das Wort Jude steht, das Wort Christ ein. Und setzen Sie immer dann, wenn in diesem Text das Wort Gesetz steht, das Wort Evangelium ein. Und immer dann, wenn das Wort Beschneidung kommt, setzen Sie das Wort Glaubenstaufe ein und dann kann uns der ganze Abschnitt ebenso dienen, wie er dem Wortlaut nach einem Juden dient. Und das werden wir jetzt kurz machen. Also für Jude Christ, für Evangelium Beschneidung, ne Moment, für Jude Christ, für Gesetz Evangelium und für Beschneidung Taufe. 17. Wenn du dich aber nun Christ nennst, was war jetzt für Gesetz? Ja, wenn du dich aber jetzt Christ nennst und verlässt dich aufs Evangelium Gottes und du kennst seinen Willen, weil du aus dem Evangelium unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Evangelium die Richtschnur der Erkenntnis und der Wahrheit hast. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst. Ich bin schon so weit. Ne? Wir haben es schon verstanden, was Heinz Schumacher damit meint. Okay, fassen wir zusammen. Wir sind beim Abschluss. Der Maßstab des Gesetzes hat nur dann einen Sinn, wenn hinter dem Ritual auch das Leben steckt. Das will Paulus in diesen Versen zum Ausdruck bringen. Das Bundeszeichen hat nur dann einen Sinn, wenn es eine innere Haltung dokumentiert. Das Gleiche gilt für uns. Mit dem sogenannten Übergabegebet und mit der sogenannten Taufe. Sie spiegelt nur, es ist nur ein äußeres Zeichen für etwas, was ich innerlich erlebt habe und noch in mir lebt. Lassen wir es dabei. Morgen werden wir uns dann mit den restlichen Versen dieses Kapitels beschäftigen. Es wird in einem etwas anderen Stil sein, aber in der eigentlichen Art und Weise werden wir weiter dann den Römertopf aufmachen und noch so ein paar gute Rezepte dort rausholen.